Meine sehr verehrten Damen und Herren, oder viel besser, liebe Freunde, in grauer Vorzeit, also vor gut 35 Jahren, arbeitete ich bei der Schweizerischen Depeschenagentur, das war mein erster Posten, und da hatten wir einen älteren Kollegen, der ging in die Pension zu der Zeit, so wie ich, jetzt ist es plötzlich, geht's noch, oder? Ja, ich kann, also sonst rede ich einfach lauter. So wie ich in ein paar Wochen in Pension gehen werde. Ich kann mich gut erinnern, es war so ein Typ, der pflegte einen Stil so wie von Philip Marlowe, ein Reporter. Er trug Ärmelmanschetten und eine Schirmmütze. Er hat sich also sehr geriert als Journalist der alten Schule. Aber dieser Kollege, dessen Namen mir aus unerklärlichen Gründen entfallen ist, dieser Basler Kollege, sollte ich als Zürcher sagen, der wollte noch etwas auf die Pauke hauen, bevor er abtrat. Also tat er dies. Er ging ins Archiv und besorgte sich Meldungen aus dem Nahen Osten, die auf den Tag genau 20 Jahre alt waren. Meldungen aus den 60er Jahren also und gab sie in den aktuellen Dienst. Immer ging es um die Juden und die Palästinenser, um Israel und Palästina. Da wurde gehauen und gestochen, überfahren und erschossen. Seltener wurde verhandelt. Bekannte Namen durften natürlich keine vorkommen. Halbe Fake News, könnte man sagen. Einst wahr, heute falsch. Eine Woche lang fütterte der abtretende Herr die Zeitungen. Die Zeitungen gaben es weiter an die Leser. Und wer hat's gemerkt? Richtig, niemand. Bis heute nicht. Weder die Zeitungen, noch die Leser, noch die israelische Botschaft. Sie sind die Ersten, die den Betrug erfahren nach dieser Zeit. Aber wenn Sie jetzt vermuten, ich wolle mit diesem Beispiel halbwegs elegant die Erkenntnis belegen, dass sich in Israel und Palästina eh alles wiederholt, dann irren Sie und ich habe Sie reingelegt. Denn nein, das glaube ich nicht. Es wird sich einiges ändern in den nächsten Jahren und ich, dafür bin ich ja da, werde Ihnen haargenau sagen, was. Jetzt lege ich das mal weg. Beginnen wir mal mit dem Gaza-Konflikt. Also ich rede über die Rolle Israels in den Konflikten des Nahen Ostens. Ich bin vor 10 Tagen aus Gaza zurückgekommen. Ich war, glaube ich, zum ungefähr 20. Mal in Gaza. Das ist einer der Konflikte, in die Israel sehr, sehr direkt verwickelt ist. Ich habe dort versucht herauszufinden, was von dem Aufstand gegen die Hamas zu halten ist. Und ich habe den relativ ausführlich beschrieben. Es ist ein neuer Volksaufstand. Mein Eindruck war, er ist relativ brutal niedergeschlagen worden von der Fatah. Aber wir können uns ja die sehr populäre Frage stellen, wer hat denn den gemacht? Nicht? Also Aufstände, das haben wir gesehen, die geschehen nicht spontan, sondern sie werden immer gemacht vom Ausland, im Allgemeinen von der CIA. Die setzt sich irgendwo im Weißen Haus mit den Juden und oft noch mit den Freimaurern zusammen und macht dann Dinge. Zum Beispiel Arabellions, Orange Revolutionen in der Ukraine und so weiter. Die Leute, die diese Aufstände machen, die ich kenne, zu Dutzenden, Hunderten, die werden irgendwie alle übergangen und diskreditiert oder zu Lohnempfängern von fernen Marionettenhaltern gesteuert. Also das ist eine, naja, kann man nichts machen. Ich vermute, es hat sehr viel mit den Medien zu tun, mit der neuen Form. Also wer hat's gemacht? Laut Hamas war es die Fatah. Nach meinem Eindruck war es extrem spontan. Es war ein Aufstand, wie er eben auch in der Rebellion stattfand, gegen die Hamas, die natürlich in all diesen Jahren nicht geliefert hat. Aber was ist die Rolle von Israel in diesem Konflikt? Da müssen wir natürlich berücksichtigen, dass jetzt in Israel gerade gewählt wurde. Darum ist es extrem schwer zu sagen, was in Zukunft geschehen wird. Bis jetzt ist meine Grundannahme, dass die Hamas und Israel beide mit der Lage im Grunde, so pervers das im Grunde tönt, ganz zufrieden waren. Israel will ganz klar eine Ordnungsmacht in Gaza. Die Hamas erfüllt diese Rolle. Und Netanyahu ist in einer relativ bequemen Lage, insofern als er diesen Konflikt benutzen kann, wenn er gewählt werden will. Er kann, genau wie Putin, ist ein mottender Konflikt, ein schwelender Konflikt, den kann man sehr leicht wieder ein bisschen anheizen. Die Hardliner im Regime von Israel, wie Bennett oder Lieberman, die sehr mutige Stellungnahmen abgeben im Sinne von wir bomben die weg oder wir erobern den Gazastreifen wieder, das muss man nicht zum Nennwert nehmen. Diese Leute wissen haargenau, dass wenn sie den Gazastreifen wieder erobern, haben sie 2 Millionen Araber mehr. Was macht man mit diesen Arabern? Die muss man verwalten. Wem übergibt man die Verwaltung? Übernimmt man das selber oder übergibt man das der Hamas, der Fatah? Nein, also am besten ist es, man belässt die Situation so, wie sie ist. Ich glaube auch, dass das mit der kommenden Regierung, die noch nicht dasteht, weil die Koalitionsverhandlungen weitergehen, dass sich das nicht grundsätzlich ändern wird. Es gibt ja, wie Sie wissen, die Friedensbemühungen, die werden vor allem von Ägypten ausgeleitet. Ägypten versucht, 2 Frieden herzustellen, den Frieden A zwischen Hamas und Fatah und den Frieden B zwischen Hamas und Israel. Ob es dazu kommt, eben, wir müssen bescheiden sein, ich weiß es nicht. Wir befinden uns seit Jahren in diesem Prozess, seit Jahren wird darüber geredet. Ich bitte einfach Folgendes zu bedenken. Ich halte es für wirklich schwierig, dass ein Frieden ausbricht plötzlich und dass die Blockade gelockert wird und dass Israel und Ägypten, beide natürlich, müssten die Grenzen wieder total öffnen und mehr Güter liefern. Ganz einfach deshalb, weil die Hamas sich immer in der Zeit seit 2006/2007, also seit dem Bürgerkrieg gegen die Fatah, sich über den Kampf gegen Israel legitimiert hat. Im Gegensatz zur Fatah, die unendlich gehasst wird in der Hamas und umgekehrt gilt genau dasselbe. Also der Hass der Fatah auf die Hamas ist größer als der Hass auf Israel, würde ich sagen, eindeutig. Da wurde die Fatah in Palästina, also von Autonomiechef Mahmoud Abbas, immer als eben die Anpasser, als die Kollaborateure mit Israel dargestellt. Das sind die, die eine Sicherheitszusammenarbeit haben mit Israel, von der sie komplett abhängig sind. Die Fatah würde zusammenbrechen. Die Fatah ist genauso illegitim wie die Hamas, würde zusammenbrechen ohne diese Sicherheitszusammenarbeit. Und das Narrativ, das eigentliche Narrativ der Hamas war immer, dass sie eben anders sind. Sie machen Kriege, sie schießen Raketen auf Israel ab, sie tun etwas, dann kommt ein Krieg und immer beenden sie diesen Krieg als Sieger, in ihrer eigenen Rhetorik. Sie sind immer die Sieger, die großen Sieger dieser Auseinandersetzung. Dass sie von diesem ganzen Narrativ wegkommen, das dürfte sehr schwierig sein. Also ich bin aus diesem Grund relativ skeptisch. Zweiter Grund, im Moment ist die Hamas natürlich unter einem gewaltigen Druck. Sie hat kein Geld mehr und sie hat praktisch keine Verbündeten mehr. Die ganze arabische Welt hat die Palästinenser im Grunde im Stich gelassen. Katar ist eine kleine Ausnahme. Katar liefert noch und da wird relativ viel gebaut mit katarischem Geld. Und Netanyahu ist so klug, von Zeit zu Zeit ein paar 100 Millionen in den Gazastreifen hineinzulassen. Und damit werden nicht nur Tunnel gebaut, sondern damit werden auch tatsächlich Schulen und Straßen gebaut. Und das ist sehr, sehr gut. Im Moment aber ist die Hamas zwischen Hammer und Amboss, weil eben Abbas kein Geld mehr liefert nach Gaza, weil die Saläre der Angestellten nicht mehr bezahlt werden. Dies wiederum tut Abbas, weil er selber in Geldnot ist, weil die Israelier keine Steuereinnahmen mehr abliefern wollen nach Ramallah, solange die palästinensische Autonomiebehörde daran festhält, die Hinterbliebenen von Terroristen großzügig zu finanzieren. Das will Israel abstellen, kann es vermutlich nicht. In dieser Lage ist die Hamas extrem finanziell und in jeder Hinsicht unter Druck. Und sie muss erleben, dass im Moment Iran eine ganz dezidiert und mit extrem viel Geld den islamischen Dschihad aufbaut. Der islamische Dschihad ist die zweitgrößte und zweitwichtigste Gruppe im Gazastreifen und die kriegen im Moment alles Geld aus Iran. Iran hatte früher auch leidlich gute Beziehungen zur Hamas, aber die sind im Moment die Darben und das Geld geht an den Dschihad. Und da sehe ich natürlich neue Probleme entstehen. Also längerfristig glaube ich, dass weiter geredet wird, dass weiter Waffenstillstände abgeschlossen werden. Ist ganz wichtig zu wissen, es werden immer nur kurze Waffenruhen beschlossen. Niemals wird Ihnen ein Palästinenser sagen, dass man in wirkliche Friedensverhandlungen mit Israel eintreten wird. Das ist immer unter dem Vorbehalt, dass eine Waffenruhe jederzeit gebrochen werden kann. Und das wird ganz, ganz explizit gesagt. Ein bisschen Wasser haben. Das wäre nett. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Manuskript. Nun gehe ich aber ins Westjordanland. Beginnen wir mit dem Palästina-Konflikt. Ich verabscheue den Begriff Nahost-Konflikt, der in den Medien dominiert. Wie kann man nur? Der Nahosten ist groß. Wenn man heute Nahost-Konflikt sagt, müsste man an sich als erstes den syrischen Krieg meinen, auf den wir noch kommen. Also der Palästina-Konflikt. Schauen wir kurz zurück und dann lange und angestrengt in die Zukunft. Und machen wir, weil wir Kategorisierungen so lieben, eine kleine zeitgeschichtliche Dreiteilung. Da gab es als erstes die Zeit der Pioniere, der Aschkenasi, der Zionisten, der lupenrein kommunistischen, fast schon spartanischen Kibbutzim. Also wenn Sie mal mit Leuten reden, die einem Kibbutz waren, da wurden einem selbst die Kinder weggenommen. Nicht? Also das war, glaube ich, realpolitisch etwas vom Extremsten in dieser Hinsicht, was es auf der Welt gab. Namen wie Ben-Gurion und Weizmann kommen einem in den Sinn, Namen wie Menachem Begin. Das war die Zeit der großen israelischen Kriege, die allesamt von der Linken geführt wurden, nicht von den Rechten. Es war die Zeit der Helden wie Moshe Dayan, die als unantastbar galten und eine fast mythische Verehrung genossen. Höhepunkt dieser Phase war der Sechstagekrieg 1967. Die Ära endete mit dem Yom Kippur-Krieg von 1973, den viele Israeli als Niederlage betrachteten und betrachten bis heute und der die Aura der Unantastbarkeit der linken Führung jäh beendete. Es kam die zweite Phase, die Phase von Rabin und Peres und Ehud Barak, eine sehr zähe Phase, linke Politiker noch immer, aber bar jeder siegreichen Ausstrahlung. Sie verhandelten mit den Arabern, sie schlossen die Oslo-Verträge ab und wurden deswegen bereits damals hart und unerbittlich kritisiert von den Rechten. Netanyahu war deren Anführer. Die Rechten glaubten nicht an Frieden und sie glauben bis heute nicht an Frieden. Sie setzen auf Stärke und Abschreckung und mit diesen Slogans kamen sie an die Macht. An der Macht sind sie bis heute und bei der letzten Wahl haben sie ihre Position weiter ausgebaut. Und damit müssen wir ein bisschen Soziologie betreiben. Ist Israel einem rechten Putsch zum Opfer gefallen? Bewahre, nein. Das Land ist insgesamt nach rechts gerückt. Die Regierungspolitiker Netanyahu, Lieberman und seine rechtsextremen Freunde tun, was das Volk will. Israel ist eine Demokratie. Habe ich da jemanden seufzen hören, leider sei Israel eine Demokratie? Nun ja, ich mag die Rechten ja auch nicht. Aber ich gebe zu bedenken, in Palästina haben wir keine Demokratie. Nicht den Hauch von. Weder in Gaza noch im Westjordanland wurde seit einem Dutzend Jahren gewählt. Was wir haben, sind korrupte, verlogene, volksferne Despotien. Abbas, Hania, Sinwar, die Hamas. Die UNO ist stark engagiert in Palästina, aber verwunderlicherweise habe ich sie kaum je nach Demokratie rufen hören. Es ist irgendwie gespenstisch. Normalerweise propagiert die UNO Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als das beste Mittel zur Bewältigung politischer Konflikte. Und auf die Gefahr hin, dass ich als Naivling abgestempelt werde, sage ich, Recht hat sie. Etwas Besseres als Demokratie gibt es nicht. Aber in Palästina schweigt die UNO. Warum schweigt die? Weil die Hamas die Wahlen im Westjordanland gewinnen würde und die Fatah die Wahlen in Gaza. Und auf diesen deplorablen Rollentausch hat die UNO halt keinen Bock. Man muss den Teufel ja nicht mit der Trompete herbeirufen. Ich weiß, man sollte dem Publikum nichts vortrinken, aber ich muss. Sie aber fragen, warum ist denn Israel so stark nach rechts gerückt? Natürlich könnte ich jetzt sagen, das Land folgt nur einem internationalen Trend. Die Linke schwächelt. Vor 15 Jahren war Europa sozusagen noch fest in linker Hand. Heute suchen wir die Sozialdemokraten mit der Lupe und finden sie nun ja in Ländern wie der Slowakei oder Finnland oder jetzt eben gerade Spanien, nicht? Über die Hintergründe dieses Phänomens können wir diskutieren. Ein anderes Mal, in Israel gibt es ähnliche Trends. Aber dennoch gibt es auch das, was der bürokratische Deutsche Alleinstellungsmerkmale nennt. Israel war und ist ein Einwanderungsland. Wir reden nicht von Flüchtlingen und Migranten wie in Europa, wir reden von Einwanderern, von Menschen, die ermutigt wurden, nach Israel zu kommen. Eingewandert sind in den letzten Jahrzehnten vor allem Misrahim und Russen. Misrahim sind Juden aus Asien und Afrika und wenn ich Russen sage, meine ich russische Juden und Russen, die sich als Juden fühlen oder die einfach so als simple Russen eben nach Israel gekommen sind, weil es hier wärmer und schöner ist und weil es immer noch sehr leicht ist, in Russland mit etwas bürokratischer Hilfe über Nacht zum Juden zu werden. Die Misrahim und die Juden wählen rechts. Ich bin mir bewusst, dass ich das Gebot der politischen Korrektheit verletze, wenn ich das sage. Aber erstens halte ich von diesen meistens nicht viel. Und zweitens kann ich sehen und hören. Und drittens kenne ich schlecht keine soziologische Studie, die nicht bestätigte, dass Misrahim und Russen konservativ wählen. Konservativ oder erzkonservativ. Die Misrahim sind eher arm und wenig gebildet. Sie sitzen in Städten wie Dimona, Kiryat Gat, Yerucham und Mitzpe Ramon. Sie hassen die Araber und Netanyahu ist ihr König. Das ist eine bösartige, unzulässige Verallgemeinerung, ich weiß. Eine meiner besten Freundinnen, Michelle, kommt aus Marokko, macht Kunst und hasst Netanyahu. Ihre beste Freundin, die auch Michelle heißt, kommt aus dem Irak und hasst Netanyahu noch mehr. Aber die Tendenz, die stimmt eben doch. Mit der Soziologie des Wählerverhaltens können sie nicht streiten. Die Russen sitzen in Ashdod, in Netanya, in Haifa, in Ashkelon und Afula und sie mögen die Araber im Allgemeinen auch nicht und sie wählen Netanyahu, wenn sie nicht Lieberman wählen. Und auch hier, es gibt linke Russen, ich kenne sie, ich kenne eigentlich nur linke Russen, aber das ist mein Problem, nicht das der Russen. Nun, es nützt alles nichts. Die Rechten sind legitim. Netanyahu ist legitim. Wie also geht es weiter? Kommt Krieg, kommt Friede, kommen Annexionen. Die Koalitionsverhandlungen haben noch gar nicht recht begonnen. Aber erlauben Sie mir eine kühne Prognose. Man ist ja da, um sich zu exponieren und nicht um sich bedeckt zu halten. Besser wird es nicht. Mit den Rechten und den Religiösen kann Netanyahu locker eine Koalition zusammenstellen. Höchstwahrscheinlich wird das geschehen. Und falls es geschieht, wird der Palästina-Konflikt wieder mächtig aufs Tapet kommen. Denn was ist die Ausgangslage? Erstens, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Netanyahu hat zwar in seiner berühmten Bar-Ilan-Rede von 2009 noch einmal so getan, als könne er sich für eine solche Lösung erwärmen, aber in Wirklichkeit will er dafür sorgen, dass die Palästinenser keinen Staat bekommen und dass sie von dem Gebiet, das die Weltgemeinschaft, in Anführungszeichen, und die UNO als palästinensisches Gebiet betrachten, immer mehr an Israel abgeben müssen. Zweitens, Netanyahu hat gesagt, er werde Gebiete annektieren. Er war da wie so oft ziemlich vage. Die israelischen Medien rätseln, was er meinte. Gebiete im Westjordanland, auf denen jüdische Siedlungen liegen, das gesamte Gebiet bis zum Jordan. Netanyahu sagte das, um die Wahlen zu gewinnen. Was er tun wird, das steht auf einem anderen Blatt. Es mag zwar sein, dass er ein paar Gebiete zu israelischem Staatsgebiet erklärt und dann fröhlich im Sturm der weltweiten Empörung spazieren geht, ohne dass ihm der Hut wegfliegt. Dass er das ganze Westjordanland besetzt, glaube ich nicht. Dass er derartiges mit Gaza vorhat, glaube ich, wie ich schon erwähnt habe, schon gar nicht. Netanyahu ist kein tollkühner Politiker. Er ist schlau und fies, aber vorsichtig. Und er muss den Rechten Konzessionen machen, sonst laufen sie ihm davon. Vermutlich wird er versuchen, sie mit ein paar vagen, interpretierbaren Zugeständnissen zu kaufen. Das wäre so seine Art. Zu weit wird er aber mit Sicherheit nicht gehen, denn drittens, es kommt ja noch der Trump mit seinem Friedensplan. Friedensplan ist gut, ne? Für manche Palästinenser ist es bereits jetzt ein Kriegsplan. Wir wissen wenig bis nichts über diesen Plan. Wir wissen wenig und es ist gut denkbar, dass der Plan genau jetzt in diesen Wochen, in diesen Tagen umgeschrieben wird. Denn schauen Sie, es ist schlicht unvorstellbar, dass in der ersten Fassung, der Fassung, die der Schwiegersohn Trumps Jared Kushner und Jason Greenblatt, Trumps Chefunterhändler in der Region, herumtrugen, eine Entität Palästina fehlte. Oder dass er Annexionen im großen Stil vorsieht. Das aber wollen Israels Rechte. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Trump schreibt den Plan so um, dass er der neuen Regierung in Jerusalem gefällt. Oder er erklärt Netanyahu, dass das nicht gehe, dass das dumm sei und dass am Ende des Tages ein Friedensplan ja nur dann etwas tauge, wenn er auch vom Partner im Friedensprozess unterzeichnet wird. Daran muss man denken, nicht wahr, Heidi? Und mit dieser gloriosen Erkenntnis muss dann Netanyahu zu seinen japsenden rechten Zeloten marschieren, um sie zur Besinnung zu bringen. Das eine ist ebenso gut möglich wie das andere. Falls Sie mich behaften wollen, ich glaube eher an die zweite Variante. Anders als viele andere Leute glaube ich nicht, dass Trump eine tiefe Liebe zu Israel hegt oder zu Netanyahu. Trump mag niemanden und keiner mag ihn. Früher oder später feuert er alle. Achten Sie auf seine Körpersprache. Der mag Netanyahu nicht. Der mag ihn nicht, weil er ihm nicht traut und weil er ihn für schlauer hält als sich selber. Da hat er vermutlich recht. Auch wenn ich konzedieren muss, dass diese Selbstbescheidung von einer gewissen Intelligenz zeugt. Die Trumpschen Konzessionen, Jerusalem als Israels Hauptstadt, die Botschaftsverlegung, die Golan-Anerkennung, das alles entspringt allein dem Wunsch, die Dinge anders zu machen als Obama. Trump ist ein Contrarian. Deshalb sage ich frisch und fröhlich, er wird die Palästinenser nicht ganz fallen lassen. Er wird den Israeli etwas abverlangen. Er hat es ja bereits durchschimmern lassen, er, Trump, habe viele Vorleistungen gebracht. Nun wolle er Konzessionen sehen, auch von Israel. Trump ist Geschäftsmann. Er will Deals machen. Warten wir es ab. Falls aber Trump all diesen Netanyahu schon in diesen Wochen zuflüstert, kommen wir zu viertens, der Möglichkeit, dass die Koalitionsverhandlungen eben doch ganz anders verlaufen. Die Rechten können Netanyahu erpressen. Die rechtsextreme Rechte Union hat 5 Sitze, Lieberman hat 5 Sitze, Netanyahu braucht beide, um eine vernünftige Koalition zu zimmern. Lieberman wird vernünftig sein. Ich kenne ihn, Ungabarit Baruski, er poltert gerne, aber er ist rational, eben auch in Bezug auf Gaza letztlich. Lieberman weiß ganz genau, dass wenn sie jetzt Gaza in die Steinzeit bomben und dann da wieder einmarschieren, ja was soll denn das? Dann hat Israel ein unglaubliches Problem am Hals. Wird er nie machen. Die rechten Nationalisten sind es nicht. Ich meine vernünftig und rational. Stellen Sie sich quer, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Netanyahu ganz einfach abbricht und bei anderen Parteien anklopft. Es erstaunt jetzt wirklich viele Leute, aber Israel ist Israel. Benny Gantz ist eine Möglichkeit, obwohl ich das nach diesem Wahlkampf eher nicht glaube. Yair Lapid ist eine Möglichkeit, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. Ich halte es für unwahrscheinlich vor allem deshalb, weil Yair Lapid sich sehr, sehr deutlich gegen die Ultraorthodoxen gestellt hat und gesagt hat, von denen wollen wir, dass sie ins Militär gehen und dass sie mit ihrer expansiven Politik der Übertragung ihrer eigenen Regeln auf die Gesellschaft aufhören. Und dass sie ihre Kinder in der Schule Englisch und Mathematik lernen lassen. Es ist ein unglaublicher Zustand, der in Israel herrscht. Ganze 10-15% der Gesellschaft bleiben ohne Bildung quasi und haben natürlich auch keine Chance, entsprechend nachher zu verdienen. Also, das glaube ich nicht, aber die Avoda, die Arbeitspartei, die fast untergegangen wäre, die könnte er anfragen. Die Avoda ist schön schwach. Und mit dem latenten Rassismus Netanjahus und seiner Bundesgenossen hätten sie auch keine Mühe. Ihr Chef Avi Gabay ködert mit einer rassistischen Sottise nach der anderen, die Misrahim. Ich glaube, ich komme in tierische Zeitnot. Das ist so, ne? Ich habe zu viel geschrieben. Ich gehe jetzt aber ganz kurz zum zweiten. Also ich mach die Konflikte also
die
durch.
Die Konzession, die wir machen können, ist, wir verschieben das Mittagessen um 8 Minuten ungefähr. Ja?
Das können wir erbringen, nicht wahr? Nein, aber ich komme dennoch zum zweiten Konflikt, zu dem in Syrien. Welche Rolle spielt Israel im kriegszerrissenen Nachbarland? Nun, auch hier kann etwas Pedanterie nicht schaden. Israel unterscheidet sich von allen anderen, wie sagt man auf gut Deutsch, Key Playern, dadurch, dass es im Grunde, was den innersyrischen Konflikt angeht, keine Position einnimmt. Die anderen Player, Assad und seine Armee, die sogenannten demokratischen Kräfte, die Iraner, der Hezbollah, wir sagen halt der Hezbollah in der NZZ und ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Meistens sagen die Leute die Hezbollah mit O. Die Russen, die Amerikaner, der Islamische Staat, die Nusra-Front, die alle haben oder hatten ein eminentes Interesse an der Bewahrung des alten Regimes oder an seiner Entfernung. Regime Change oder Regime Protection. Israel ist da eine Ausnahme. Sie verteidigen im Grunde nur ihre eigenen Interessen. Es geht ihnen nicht um Regime Change. Bashar al-Assad ist gewiss nicht ihr Darling. Es gab nie einen israelisch-syrischen Frieden. Rein technisch gesehen befindet man sich seit dem Unabhängigkeitskrieg 1948 im Krieg. Aber Fakt ist, dass Israel eben mit al-Assad leben konnte. Im Generalstab stufte man ihn als einschätzbar und zuverlässig ein. Syrien griff nie aktiv in den zweiten Libanonkrieg 2006 ein, als Israel den Hezbollah angriff. Hätte in Syrien je ernsthaft eine Machtübernahme des IS oder der Nusra-Front gedroht, Israel hätte sich vermutlich aus der Luft an einer Gegenoffensive beteiligt. Doch das war nicht nötig, dafür sorgten die Iraner, die Russen und die Amerikaner. Nein, das Kriegsziel Israels in Syrien ist ein strategisches. Man will verhindern, dass Syrien zum Aufmarschgebiet der Iraner wird. Die Israeli gehen, wie die Araber, und da kommen wir natürlich dann zu den sehr, sehr engen Beziehungen zwischen den sunnitischen Arabern und Israel, auf die ich noch eingehen werde, kurz. Die Israeli gehen wie die Araber davon aus, dass die Iraner gefährlich sind und dass sie expansive Ambitionen haben. Der ominöse schiitische Halbmond, der sich von Sana'a über Bagdad und Damaskus bis nach Beirut erstreckt, ist in aller Munde. Und er scheint zu wachsen. Jüngst hat Marokko Iran beschuldigt, den Frente Polisario zu unterstützen, die Volksfront zur Befreiung von Saguia el Hamra und Rio de Oro, kurz der gesamten Westsahara. Man kann über diese iranischen Absichten streiten natürlich. Faktum aber ist, dass sich Iran in Syrien eingenistet hat und dass das Israel Sorgen macht. Die Quds-Brigaden der Revolutionswächter von Soleimani heißen so, weil sie ihren nächsten Urlaub im befreiten Jerusalem, Quds auf Arabisch, verbringen möchten und nicht auf den Malediven. Assad ist komplett von den Iranern abhängig. Neben den Revolutionswächtern sind Dutzende schiitische Milizen aktiv, auch solche aus Afghanistan und Pakistan. Die Zahlen sind umstritten, doch wir reden mit Sicherheit von Zehntausenden. Das größte Problem aber ist und bleibt der Hezbollah. Das ist ein weiterer Konflikt, eine iranische Kreation. Anders als die Hamas ist der Hezbollah eine Organisation, von der sich Israel wirklich fürchten muss. Wenn die Hamas und die jungen Menschen in Gaza ein paar Ballons, ein paar Feuerballons nach Israel schicken, dann ist es wirklich eine unglaubliche Aufblähung, wenn Netanyahu das nachher zu einer Frage der nationalen Sicherheit erklärt, was er getan hat im Wahlkampf. Mit dem Hisbollah ist das anders. Israel hat nicht verhindern können, dass Iran und der Hisbollah heute über 120.000 Raketen in Libanon stationiert haben. Das ist eine ungeheure Feuerkraft, die diejenige der meisten NATO-Staaten weit in den Schatten stellt. Vor 10 Jahren wurde der Hisbollah von den meisten Israeli als simple Terrororganisation in Libanon betrachtet. Dann kam das Engagement für Assad in Syrien und der Hisbollah machte eine unglaubliche Karriere, die ihm niemand zugemutet hätte. Heute befehligen Hisbollah-Kommandeure ganze Bataillone und in Libanon hat der Hisbollah seine Macht konsolidiert. In Israel fürchtet man das Ende des Krieges. Denn dann kann sich ein erstarkter, kampferprobter Hisbollah wieder voll und ganz auf seine eigentliche Aufgabe besinnen, die Vernichtung Israels. Es war für die Reputation des Hisbollah nicht gut, dass sie jahrelang Muslime getötet haben und nicht Juden. Ich habe mich hier verspekuliert. Also machen wir es ganz kurz. Ich will aber doch noch 2 Konfliktfelder ansprechen. Wir können es nachher auch mit Fragen noch weiter erledigen. Das eine ist die Beziehung zwischen Israel und den Golfstaaten beziehungsweise im Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien. Da hat sich natürlich Israel ganz auf die Seite der sunnitischen Araber geschlagen. Ich möchte einfach betonen, das ist eine Wertegemeinschaft. Das ist keine Wertegemeinschaft, sondern das ist eine rein taktische Gemeinschaft. Der gemeinsame Gegner heißt Iran. Und Netanyahus erklärte Politik ist es, näher an die Araber heranzurücken. Das wichtigste Ziel in diesem Unternehmen ist die Isolierung und Schwächung der Palästinenser. Die Palästinenser, wie gesagt, sind abhängig, sind ein ganz kleines Volk, sind abhängig von der Hilfe, von der aktiven und solidarischen Hilfe der Araber. Und je mehr es Netanyahu gelingt, dies zu unterbinden, desto besser für ihn. Es gibt extensive Kontakte zwischen Israel und dem Golf. Es gibt selbstverständlich sehr gute wirtschaftliche Kontakte. Es gibt ebenso gute geheimdienstliche Kontakte. Die Israeli füttern die Saudi-Araber förmlich mit ihren Erkenntnissen über den Hisbollah, über das, was in Syrien läuft, über die irakische Opposition. Und die Saudis zeigen sich extrem dankbar. Es hat ein Treffen gegeben 2013 zwischen dem damaligen Mossad-Chef Bardo und dem saudischen Geheimdienstchef. Dabei soll sehr viel Wein geflossen sein, aber noch sehr viel Information sollen die Seite gewechselt haben. Und dann möchte ich noch, weil es doch irgendwie dazugehört und weil es ein sehr großer Konflikt ist im Moment, Libyen kurz dazu nehmen. Ich weiß, Libyen wird oft nicht zum Nahen Osten gezählt, aber ich möchte doch erwähnen, weil das praktisch nicht bekannt ist, dass eben auch hier Israel eine Position hat. Selbstverständlich unterstützt Israel den Warlord des Ostens, den selbsternannten Feldmarschall Khalifa Haftar. Es hat auch hier Treffen von Geheimdienstleuten gegeben und man sagt, jetzt bewege ich mich im Bereich der unbestätigten Berichte, man sagt, dass israelische Jets Stellungen des IS in Benghazi und in Sirte bombardiert haben. Dass Israel Haftar unterstützt, ist komplett klar. Erstens einmal ist es der Freund der israelischen Freunde, also von Saudi-Arabien, von Ägypten, von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und zweitens hat Israel sehr gerne starke Leute in seiner Umgebung, sunnitische Herrscher, die nicht ideologisch oder religiös gebunden sind. Mit denen kann man arbeiten, mit denen arbeitet Israel außerordentlich gut, zum Beispiel mit Sisi, zum Beispiel mit dem jordanischen König, zum Beispiel mit MBS. So, ich höre hier auf, damit wir noch ein bisschen sprechen können.
Danke.